2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 30. September 2024. Es ist rund eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel zu Gast beim SC Freiburg vom vergangenen Samstag. Das erste Mal nach 13,5 Jahren kann der FC St. Pauli einen Sieg in der Bundesliga feiern. Der Spielfilm des Spiels, wie es so schön beim Rasenfunk heißt, in der Reihenfolge, in der 12. Minute mit dem ersten Torschuss der Partie, bringt Elias Saad den FC St. Pauli nach Vorarbeit von Johannes Eggestein in Führung. In der 41. gibt es einen gehaltenen Elfmeter von Nikola Vasil, der sich damit gegen Griffo durchsetzt, der zuvor eine sehr gute Elfmeterbilanz hatte. In der 45. kann dann St. Pauli wieder antworten mit dem 0:2 aus Sicht der Freiburger Afroleier nach Vorarbeit von Saad, der vielleicht sogar selber abschießen wollte, bringt dann den nächsten Treffer. Damit geht es in die Halbzeit. In der 65. und in der 85. bummelig wird zweimal ein Tor der Freiburger aberkannt, aber in der 72. kann Elias Saad mit einem Alleingang nach Pass von Jackson Irvine auf 0:3 stellen und dabei bleibt es dann auch. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Yannick und wie im Vorgespräch schon angekündigt, habe ich wieder eine neue Stimme dabei. Moin Paddy.
Moin, grüß dich.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja auch, so viel kann man schon mal sagen, am Wochenende auch persönlich getroffen. Aber für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal ein bisschen kurz vor. Wer bist du? Was machst du sonst so in deinem Leben? Und ja, warum ist es bei dir der SC Freiburg?
Genau, ich bin der Paddy, bin im normalen Leben Softwarearchitekt und Softwareentwickler. Und ja, der SC, wie kam ich zu dem? Ich wurde eigentlich reingeboren. Meine Eltern haben mich mit 4 Jahren das erste Mal damals ins Dreisamstadion mitgeschleppt. Ich bin 33, das heißt, bald gehe ich 30 Jahre zu diesem Verein. Und ja, bin halt seitdem diesem Verein auch verfallen. Zwischendurch mal studiert im Ruhrgebiet für ein paar Jahre, aber jetzt wieder runtergezogen. Und ja, der SC ist quasi so die erste Liebe, die halt immer noch existiert. Und bin auch Teil vom Spotcast, wo auch der Micha dabei ist, der letzte Woche vor dem Spiel zu Gast war. Und ja, bin da jetzt seit 1,5 Jahren mit dabei und bin vor allem, mache viele Episoden über die Frauenmannschaft des SC Freiburg.
Ja, da können wir direkt mal kurz einhaken, bevor wir aufs Spiel der Männer kommen. Die Geschichte des SC Freiburg oder der Frauen des SC Freiburg ist ja durchaus eine sehr positive. Hol doch da gerne mal die HörerInnen ab, die vielleicht nicht so genau auf dem Schirm haben, wie es mit dem Frauenfußball beim SC Freiburg steht.
Ja, super gerne. Also die spielen jetzt seit mittlerweile vielen Jahren, wie viele es genau sind, weiß ich nicht, in der ersten Liga. Waren mehrmals im Pokalfinale, allerdings nicht besonders erfolgreich, jeweils gegen Wolfsburg immer verloren. Aber ja, sind dort seit vielen Jahren Stammgast, spielen aber eher so im Mittelfeld herum, sind jetzt also keines der Top-Teams. Haben sehr, sehr viele Spielerinnen in der Vergangenheit herausgebracht, die landesweit oder auch bei internationalen Vereinen tätig sind. Nationalspielerinnen wie Melanie Neupolz, Julia Quinn, Melanie Behringer früher, sind alles Spielerinnen, die beim SC groß wurden. Und ja, wir haben am Wochenende, das war immerhin das sehr gute und positive Ergebnis, am Samstag 2:0 in Köln gewonnen, mit einem guten Auswärtssieg, wo wir noch zum Schluss im Stadion Körper quasi in den letzten Minuten noch anschauen konnten, bevor es dann reinging fürs Spiel der Männer. Und ja, die Frauenabteilung gibt es jetzt seit bald 50 Jahren. Nächstes Jahr jährt sich die erste Saison zum 50. Mal, die der SC eine Frauenmannschaft gestellt hat. Und genau, ich glaube, so viel kann man dazu sagen, ohne zu viel ins Detail zu gehen.
Super, danke für die Einordnung. Und ja, dann kommen wir mal zurück zum Spieltag der Männer am vergangenen Samstag. Nimm uns mal mit in deinen Spieltag vor 2 Tagen und erzähl uns auch so ein bisschen ja deine persönliche Wahrnehmung des immer noch neuen Stadions vielleicht.
Super gerne. Es war nicht ein sehr, sehr entspannter Spieltag. Das Wetter war ja nicht so gut, zumindest morgens nicht, hat viel geschüttet. Und dementsprechend bin ich dann auch erst direkt zum Stadion gegangen. Also es gab jetzt kein Vorprogramm mit irgendwie in der Stadt treffen mit der Gruppe oder so. Man hat sich dann zeitig so kurz nach 1 im Stadion getroffen, weil wir in Freiburg haben so die komische Eigenheit, dass gefühlt alle Leute, die Stehplätze haben, schon wirklich mit Stadionöffnung 2 Stunden vor Spielbeginn in diesem Stadion sein wollen, um irgendwie ihre Plätze zu verteidigen, gerade wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Das heißt, irgendwie noch so vor dem Spiel ein großes Programm abzuliefern, macht man meistens nicht. Genau, aber dann, wie gesagt, wir hatten dann, nachdem wir unsere Plätze gebunkert haben, quasi uns ein Getränk geholt, dann noch die Frauenmannschaft zu Ende geschaut und dann ganz entspannt gewartet und Däumchen gedreht, bis es dann irgendwann losging. Zum Thema sich an Stadion gewöhnt, ich muss sagen, mittlerweile schon. Am Anfang war es noch sehr, sehr fremd. Nach dem Umzug direkt, da hat natürlich auch die Corona-Phase mit reingespielt, dass es ja, gebraucht hat, bis man das wirklich ja komplett ausverkauft erlebt hat mit einer richtigen Stimmung. Natürlich vermisst man so das ganze Urige aus dem Dreisamstadion. Man hat das ja aber nicht verloren, weil die Frauenmannschaft und die U23 noch dort spielt. Das heißt, da, wenn es einen danach lüstet, kann man dort einfach sehr gerne hingehen. Und es ist natürlich in vielen Belangen, was Sicht angeht, was auch Organisation angeht, ist es eigentlich deutlich besser, so ehrlich muss man sein. Hat aber immer noch ein paar negative Eigenschaften. Und da muss man schon sagen, dass die Umgebung des Stadions ist halt Brachland und Grau, viel Beton, wenig Bäume, die brauchen noch 10, 20 Jahre, bis die mal schön Schatten spenden, die es davor gibt. Und ist natürlich lang nicht so einladend wie das Dreisamstadion, was mitten in einem Wohnviertel steht. Und man hat eine Haupttribüne, die sehr häufig nicht so gut besetzt ist, vor allem jetzt, wenn es kälter wird, was man auch am Samstag wieder gesehen hat. Das sieht leider ganz schlimm aus, wenn man eigentlich ein ausverkauftes Stadion hat. Und dann guckt man in die Business-Ränge rein und man sieht einfach nur eine Wand voll orangenen Sitzen, weil die Leute lieber im Warmen drin sind und sich verköstigen. Das ist sehr schade. Ansonsten hat es aber schon einfach sehr viel gute Erlebnisse mittlerweile, die man damit verbindet. Also ich glaube, so ein Stadion wächst einfach immer ein bisschen mit dem, was man auch darin erlebt. Und wir hatten jetzt mittlerweile das, seid ihr zum Beispiel mit dabei bei dem letzten Pokalspiel letzte Saison mit dem Sieg in der Verlängerung, was natürlich dann ja ein ziemliches Erlebnis war, wo die Hütte gebrannt hat. Dann hatten wir dieses absolut verrückte Spiel in der Euroleague letzte Saison in einem K.O.-Spiel, wo man kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielt, in der Verlängerung gewinnt und, glaube ich, so die beste Stimmung hatte, die ich seit Jahrzehnten vielleicht sogar im Stadion vom SC erlebt hatte. Und mit sowas wächst es dann und dann gewöhnt man sich auch dran. Und mittlerweile will ich viele Dinge des neuen Stadions nicht mehr missen, auch wenn natürlich die Urigkeit des Dreisamstadions fehlt.
Okay, ich nehme mit, also man gewöhnt sich langsam dran und es kann auch schon die ersten Geschichten erzählen. Ich habe tatsächlich auch aus Gästesicht, wenn ich da vielleicht mal meine Seite der Dinge schildern darf, auch sehr viel Positives mitbekommen. Also ich kann ja erstmal anfangen, wir sind morgens um 7 oder 7:30 mit dem Zug in Freiburg angekommen, auch mit bestem Hamburger Wetter empfangen worden sozusagen, sind ein bisschen durch die Stadt getigert, haben uns was zu frühstücken besorgt. Dann konnten wir bei einem Kumpel, liebe Grüße an David, wenn du das hörst, unsere Sachen unterstellen sozusagen und sind dann noch in 1, 2 Kneipen in der Innenstadt eingezogen, einmal in den Schwarzen Kater und einmal in den vor den Schlappen, weil drin war es schon zu voll. Aber das war auf jeden Fall, konnte man feststellen, dass Freiburg fürs Einstimmen aufs Spiel, wenn man nicht gerade mit Stadionöffnung drin sein muss, so wie du das beschrieben hast, hatte das auf jeden Fall schon Flair. Es war auch bunt gemischt in der Stadt, also sowohl Freiburg-Fans als auch St. Pauli-Fans, die da unterwegs waren. Alles ein fröhliches Miteinander, so wie es eigentlich sein soll. Und ja, dann fährt man mit der Straßenbahn raus zu diesem, ja, wie du sagst, im Grau und Beton nebenan ist noch ein Flugplatz und unweit der Messe, also sonst so viel ist da nicht. Man hat dann noch so einen kleinen Biergarten direkt vorm Stadion, der so ein bisschen vielleicht Heimspielatmosphäre versprühen soll, aber ich glaube, das muss alles noch ein bisschen wachsen. Was uns, wenn wir erstmal beim Einlass bleiben, positiv aufgefallen ist, es gibt eine eigene Schlange für weibliche Fans, wo auch meine Freundin mir berichtet hat, dass es 5 Ordnerinnen gab, die sich da um die weiblich gelesenen Gäste auf St. Pauli-Seite gekümmert haben. Also das sicherlich auch nicht selbstverständlich und positiv zu bemerken. Und dann, ja, bevor ich hier lange monologisiere, nehme ich dich wieder mit rein, wenn wir dann Richtung Anpfiff kommen. Ihr habt 2 Hymnen und ja, sag mal, über das Partnerlied kann man sicherlich aus auswärtiger Sicht, ja, kann man kritisch sehen, würde ich mal sagen. Das trieft schon so ein bisschen vor Patriotismus, du darfst es gleich gerne noch für mich einordnen. Und dann finde ich persönlich eigentlich die Hymne, die danach kommt, wesentlich sympathischer, die so ein bisschen folkig-rockig daherkommt. Aber ja, erklär erstmal, warum habt ihr 2 Hymnen und wie ordnest du die selber aus Heimfansicht ein?
Also genau, du hattest ja gerade schon das Partnerlied angesprochen. Das war von dem vorherigen Stadionsprecher vor vielen, vielen Jahren, ob das jetzt 30 Jahre, 25 Jahre, mal eine Idee, dieses Lied einfach zu spielen vor dem Spiel. Und das kam einfach sehr gut an. Und dann hat sich es irgendwann etabliert, das Partnerlied zu spielen. Mit 2 Strophen, mit der Startstrophe und dann noch eine Strophe, in der Freiburg mit vorkommt. Und das ist hier zumindest im süddeutschen Raum durchaus verbreitet. Also in Karlsruhe wird es unter anderem auch gespielt, in Hoffenheim wird es gespielt. Wie du sagst, es ist halt purer Lokalpatriotismus. Kann man kritisch sehen. Ich kenne auch viele SC-Fans, die damit jetzt nicht so viel anfangen können. Ich persönlich habe damit jetzt kein großes Problem, mag es auch eigentlich, bin damit halt komplett aufgewachsen. Ich finde es okay. Ich habe weniger weniger Positives über dann das zweite Lied, was du eigentlich ganz nett fandest, über SC Freiburg vor.
Okay.
Das wurde, also es gab das auch schon mittlerweile x Jahre her, hatten wir ein anderes Lied, ein anderes SC-Lied, und das wurde dann abgelöst und es wurde ein Wettbewerb gemacht und dieses Lied hat dann gewonnen und die Mannschaft hat es dann auch mit eingesungen. Und ja, mir persönlich gefällt es nicht, aber einfach nur, weil ich es an sich nicht mag, aber es holt viele ab, es holt viele Kinder ab und dann muss man sagen, dann ist ziemlich viel erreicht. Viele der Fans sehen es aber vor allem kritisch, weil dort unter anderem noch ein paar Textzeilen von Mo Itrisou mit dabei sind, der vor allem, seit er nicht mehr Teil vom SC Freiburg ist als Spieler, in den letzten Jahren nicht unbedingt mit den sympathischsten Aktionen aufgefallen ist und Kommentare auch gegenüber dem SC. Und da gibt es dann immer ein paar Leute, die das nicht so feiern, dass man eigentlich noch Mo Itrisou singen hört, wie er über den SC singt. So, das sind eigentlich eher nur so kleine Sachen. Im Endeffekt, viele mögen es. Und solange es die Leute abholt und selbst die Leute auf der Haupttribüne mal dazu bringt, ihre Schals zu schwenken, würde ich es jetzt nicht komplett kritisch sehen. Mein Fall ist es aber nicht.
Okay, danke für die Einordnung aus Heimsicht sozusagen. Also das mit Mo Itrisou hattest du mir jetzt auch am Wochenende erzählt. Das wusste ich vorher gar nicht. Und ja, wie gesagt, das Partnerlied ist, glaube ich, eher so eine Sicht von außen, dass man das irgendwie kritisch beurteilt, aber wenn es so ein bisschen zur Folklore, nenne ich es mal, ohne es abschwächen zu wollen, weil da sind jetzt schon Textzeilen drin, wenn man sich das ganze Lied anschaut, die nicht ganz so cool sind, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, wir müssen jetzt hier keinen Musikanalyse-Podcast machen, von daher, das wird auf jeden Fall beides gespielt und wie du schon sagst, die Stimmung fängt es auf jeden Fall ein, also ich glaube, zu beiden Liedern wurden dann auch die Schals propellert sozusagen und ja, wenn so eine Hymne die Fans abholt, ist ja schon mal viel gewonnen, dann würde ich das drumherum abschließen wollen, wenn man so allgemein auf ja, die Stadionatmosphäre blickt, ist mir aufgefallen, dass alles nüchterner daherkommt, als es vielleicht in anderen Bundesliga-Stadien ist. Also eure Stadionsprecherin trägt da die Tore sehr nüchtern vor. Ich weiß jetzt nicht, das konnte ich jetzt natürlich am Wochenende nicht hören, wie es ist, wenn ein Tor für den SC fällt, weil das war ja einfach nicht gegeben. Wie gesagt, zwei Tore wurden aberkannt. Aber ansonsten auch, natürlich habt ihr Sponsoren und Dinge werden präsentiert von, aber das ist nicht so brachial, wie es in manch anderen Stadien der Fall ist. Das war insgesamt, ja, hab ich das als sehr sympathisch wahrgenommen. Wie nimmst du allgemein das Stadionerlebnis SC Freiburg wahr?
Also ich würde auf jeden Fall erstmal ganz kurz was zu Julika Goldschmidt, unserer Stadionsprecherin, sagen wollen, die das seit jetzt in der zweiten Saison macht sie das jetzt, nachdem der vorherige Stadionsprecher Klaus Köhn eben, ja, ich glaube, 30 Jahre oder so tätig war, nie ein Spiel verpasst, also ich bin mit dieser Stimme aufgewachsen. Deswegen ist es etwas, was für viele Leute eine wahnsinnige Änderung war. Und ich bin aber sehr großer Fan von ihr, weil sie es schafft, wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr nüchterne Spieltagsuntermalung hinzubekommen. Also sie stellt sich selbst nicht in den Vordergrund. Und diese Torjubel, ja, wir hatten das jetzt am Wochenende nicht, aber auch so das Sagen von Spielernamen oder so, wird mittlerweile auch sehr dem gerecht, wie das Ergebnis oder wie der Impact dieses Tors ist beispielsweise. Also wir hatten es gegen Bochum den Fall, da lagen wir ja auch 1-0 hinten, haben dann das 1-1 gemacht und da wurde dann der Spielername nur einmal zum Beispiel gerufen, während dann beim 2-1 kurz danach dann dreimal das Hin und Her ging direkt danach, weil dann das Stadion wirklich gekocht hat. Das heißt, das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Und ansonsten, ja, diese ganzen Werbepartner und Sponsoren, ich glaube, da kommt man als Profiverein nicht mehr drum rum. Find aber auch, dass es eigentlich ganz okay ist. Man hatte, als wir noch einen anderen Hauptsponsor hatten, wir hatten mal kurzzeitig dieses Cazoo, diese UK-Autoverleih für ein Jahr. Und dann hatten wir zum Beispiel ein Torwandschießen in der Halbzeit und so. Und das kam jetzt nicht besonders gut an. Da ist jetzt mit Shoprad ein Partner, der auch eher im Hintergrund ist, der einmal kurz erscheint, um die Zahl der Fahrräder zu präsentieren, die an diesem Spieltag mit dem Fahrrad zum Spiel kamen. Das heißt, ja, ich finde es angenehm und auch gegenüber gerade anderen Standorten, wo man sich zwischendurch echt die Frage stellt, ob man gerade bei einem Event ist oder bei einem Fußballspiel, dass wir doch noch den okayen Mittelweg auf jeden Fall haben. Weniger ist immer mehr, aber man kommt da halt als Profiverein, glaube ich, nicht komplett drum rum.
Nee, klar, aber wie gesagt, es ist mir positiv aufgefallen. Es war stellenweise schon hanseatisch nüchtern, so wie unsere Dagi das zum Beispiel auch macht, wenn wir Heimspiel haben und sie Stadionsprecherin ist. Also weniger ist manchmal mehr und ja, das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Da hatte ich schon andere Stadien, wo ich mir gedacht habe, okay, bin ich hier gerade auf der Kirmes oder bei einem Fußballspiel, wie du sagst. Gut. Jetzt haben wir schon über eine Viertelstunde erfolgreich umschifft, eure Niederlage zu besprechen, Paddy. Lass uns doch langsam mal aufs Sportliche kommen. Beide Mannschaften sind mit der gleichen Startformation gestartet wie schon im Spiel davor. Ja, wir hatten ja erfolgreich sozusagen, auch wenn vielleicht ein Tor gefehlt hat, einen Punkt gegen Leipzig geholt. Ihr habt gegen Heidenheim gewonnen. Von daher gab es für beide Trainer keinen großen Grund, da was an der Startformation zu ändern. Was vielleicht noch erwähnenswert ist aus St. Paulis Sicht, ich hatte ja mit Mischa über Neues von den Alten gesprochen sozusagen und Gregoritsch war zumindest auf der Bank und kam auch später rein. Das vielleicht noch der Vollständigkeit halber als kleiner Nachklapp zum vor dem Spielgespräch, wo ich gesagt habe, der fällt verletzt aus, dem war nicht so, der ist rechtzeitig wieder fit geworden. Und ja, der SC hat sich schwer getan und hat nicht so wirklich ein Mittel gegen die Defensivarbeit des FC St. Pauli gefunden und ja, lag dann nach 12 Minuten mit 0-1 zurück. Wie hast du die erste Phase des Spiels gesehen?
Ja, nicht so gut. Man kam schwer rein. Ich finde, man hat direkt ein bisschen gemerkt, das Bild, was man dann leider auch sehr lange gesehen hat, dass man unglaublich viel Ballbesitz hatte. Aus unserer Sicht eigentlich eine hohe Passgenauigkeit, aber man wusste nicht so wirklich, was damit anzufangen. Also man hat ein bisschen versucht, die Außen mit reinzubringen. Und hatte aber dann kein Abnehmen in der Mitte und das Zentrum war zu. Also durch das wirklich, ich weiß nicht, ich habe Fünferkette gespielt, zwischendurch sogar vor allem nach dem 1-0 dann ein ziemlich defensives 5-4-1. Mhm. Da war wenig zu sehen an Ideenreichtum, wie man das aufbrechen will. Also es war zwischendurch sehr, sehr chaotisch im Mittelfeld. Man hat dort wahnsinnig schwer Zugriff bekommen, weil es auch so eng war. Und die Außen waren nicht so stark wie gedacht. Also Grifo war zwar aktiv beispielsweise, konnte aber ja nicht die Wucht entwickeln. Und dann fängst du dir halt direkt mit dem ersten Angriff durch den sehr, sehr guten Saad das Tor. Und dann läufst du im Rückstand hinterher. Das hatten wir jetzt leider in der Saison nicht das erste Mal. Und ja, ich habe dann gehofft, ja gut, 1-0 passiert, erster Angriff ist bescheuert, kann aber passieren. Aber man konnte auch danach wenig machen, weil ja, St. Pauli das auch einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Also es war unglaublich strukturiert, wahnsinnig fokussiert. Und umso länger das Spiel ging und so länger man die Führung bei euch eigentlich hatte, desto auch abgeklärter wurdet ihr. Und ja, da war es dann sehr ernüchternd und das hat sich dann so in alle Beteiligten ein bisschen niedergeschlagen. Also auch das Stadion war jetzt, ich habe es auch schon mal lauter erlebt, auch nach einem Rückstand.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Also ich habe tatsächlich, ich glaube es war erst nach dem 0-2 oder war es vielleicht auch schon nach dem 0-1, weiß ich gar nicht mehr genau, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt genau das Spiel, was wir eigentlich unter dem neuen Trainer Alexander Blessin haben wollen, nämlich, dass du dann defensiv gut stehst und auf Umschaltmomente hoffst. Die Situation hatten wir ja jetzt natürlich in den bisherigen Spielen in der ersten Liga noch nicht, dass wir selber in Führung liegen, sondern wir sind eigentlich immer Rückständen hinterhergelaufen und somit war es noch gar nicht möglich, das so aufzuziehen. Wir haben dann, du hast schon gesagt, 5-4-1 in der ersten Halbzeit gegen den Ball gestanden sozusagen, wo ihr euch dann schwer getan habt. Ihr habt dann, wenn wir vielleicht schon auf die zweite Halbzeit springen, oder möchtest du zum vergebenen Elfer von Grifo noch was sagen, weil es ist ja auch nicht alltäglich, dass er das macht.
Ja, unerwartet. Also ich bin ehrlich, er ist angetreten und ich bin vom Tor ausgegangen, weil ich glaube, ich weiß nicht, 28 Elfmeter hat er jetzt und das war jetzt der dritte Verschossene. Mhm. Also seine Qualität eigentlich vom Elferpunkt ist wahnsinnig. Ich würde sagen, das war so die erste Situation oder davor war ja das Gegentor schon, aber auf jeden Fall eine Situation, die sehr gut gezeigt hat, dass es einfach nie sein soll an dem Tag. Und der war halt auch nicht besonders gut geschossen. Also für seine Verhältnisse war er nicht gut geschossen. Nee. Die Elfmetersituation an sich habe ich nicht gesehen. Das war auf der anderen Seite, konnte ich nicht sagen, ob das jetzt einer war oder nicht. Aber ja, es hat dann halt so gepasst. Also Grifo verschießt und wir standen eigentlich ein bisschen regungslos da, weil es hat halt irgendwie gepasst zu den 42 Minuten davor schon. Und es wurde dann halt leider nicht besser. Dann kam dann halt 2-0 dann relativ schnell. Und dann wusste man schon, oh je, ich glaube, das wird heute nichts. Und ja, kurzzeitig natürlich bei dem 2-1, wenn ich vielleicht dann doch kurz vorspringen darf oder soll schon. Da haben wir natürlich schon gedacht, okay, cool, das zählt, 2-1, jetzt ist noch was drin. Da hat kurzzeitig hat man gemerkt, okay, das Stadion könnte aufwachen. Dann kommt da der VAR rein, der einem zuvor den Elfmeter geschenkt hat quasi. Ja, nimmt ihn dann jetzt einem das Tor weg. Ja, Abseits ist halt Abseits. Ist dann bitter beim zweiten vergebenen Tor, zurückgepfiffenen Tor. Dann das Gleiche. Es sollte halt einfach nicht sein. Und dann ist halt von vorne bis hinten ein komplett gebrauchter Tag. Und dann hat man schon angefangen, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und es über sich ergehen zu lassen. Weil ja, also es war dann auch nichts, es hatte nicht den Anschein, dass hier noch wirklich was zu holen ist.
Nee, also würde ich dir auch zustimmen. Natürlich wäre es ja moralisch wichtiger Zeitpunkt gewesen, wenn er diesen Elfmeter, wenn Griffo diesen Elfmeter reinmacht. Dann kommt man kurz vor der Halbzeit nochmal auf ein 1-1, dann ist ja auch gar nicht gesagt, dass dann dieser Treffer zum dann, wenn es so gewesen wäre, 2-1 von Dapo, dass das dann überhaupt so gekommen wäre. Von daher, ja, hat an diesem Tag vieles für St. Pauli gesprochen, was allerdings auch ein großer Arbeitssieg insgesamt war. Also die Defensivarbeit war super und man hat halt endlich mal, was man in den letzten Spielen hat vermissen lassen, die Effizienz vom Tor auch wieder gefunden. Da ist vielleicht so ein berühmter Knoten geplatzt ein Stück weit. Also ich meine, du hast Elias Hart auch selber schon aus Heimfansicht lobend erwähnt. Der hatte einfach auch wieder einen Sahnetag, war an allen drei Toren beteiligt. Ist vielleicht einfach dann läuft es einfach mal für die eine Seite und die andere Seite hadert vielleicht mit Entscheidungen. Wie gesagt, den Elfmeter, ja, also Metz hält da einen Spieler von euch, umklammert ihn so von hinten und der kommt dann zu Fall. Ist dann nach VAR-Eingriff ein Elfmeter. Das erste aberkannte Tor von euch in der zweiten Halbzeit, da waren wirklich drei Spieler von euch im Abseits, als der Ball kommt. Knapper war es dann noch bei dem zweiten mutmaßlichen Treffer in der 85. bummelig. Aber ja, das hätte dann den Bill Braten ja auch nicht mehr fett gemacht. Ich glaube nicht, dass ihr dann da noch zurückgekommen wärt und spätestens eigentlich in der 72. als Elias da mit seinem Alleingang, das können wir vielleicht auch noch kurz thematisieren, wie du da die Leistung eures Torhüters siehst, der sieht da halt nicht sonderlich gut aus. Hast du das Tor ein bisschen besser wahrnehmen können als andere vielleicht?
Ja, vor allem den Fehler halt. Also den hat man leider sehr gut gesehen. Mhm. Passiert. Also sollte nicht passieren. Passt aber einfach zum kompletten Spiel. So, ich will da jetzt nicht zu viel sagen. Es gab, also Arthur Bullo ist jetzt in der zweiten Saison die Nummer 1. Wirklich ein absoluter Freiburger Junge, hat die quasi komplette Freiburger Jugend durchlaufen und hat nach dem Abgang von Marc Flecken ja den Job übernommen als Nummer 1. Und es gab im ersten Halbjahr, also in der letzten Hinrunde, viele Diskussionen um ihn, weil er viele Fehler gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, Punkte gekostet hat, das wäre zu stark, aber er sah halt in vielen Situationen nicht gut aus und man hat halt gemerkt, gut, er ist halt einfach noch blutjung. Und wenn man sich so die Bundesliga-Altersschnitt anschaut von Torhütern, ist er weit einer der Jüngsten, hat jetzt schon mehr Profi-Erfahrung als viele andere auch Top-Torhüter in seinem Alter. Jetzt hatte er auch noch den Saisonstart verpasst durch eine Blinddarm-OP, kam also ein paar Wochen später erst jetzt rein in den Kader, war dann aber auch die unangefochtene Nummer 1. In Heidenheim hatte er nicht viel zu tun, hat das aber sehr gut gemacht. Gegen Bochum war er gut. Jetzt, ja, er sieht nicht gut aus. Er sieht bei 2-0 auch nicht perfekt aus, so vom Stellungsspiel her. Beim 3-0 faustet er den Ball halt quasi ins eigene Tor. Aber wie gesagt, passiert. Da muss schon mehr passieren, dass wir da irgendwie ihn zur Diskussion stellen. Und da ist auch vom, zumindest so wie man es öffentlich mitbekommt, von Vereinsseite, hat er den kompletten gestärkten Rücken und von Fanseite sowieso, weil er eben auch so ein Urgestein ist und grundsätzlich das Talent hat, auch Spiele positiv zu entscheiden, was er auch schon getan hat in der Vergangenheit, gerade in der Rückrunde, in der er sich sehr stabilisiert hat. Und deswegen würde ich das auch unter den gebrauchten Tag einfach abstempeln mit allen anderen Aktionen, die halt nicht so geklappt haben bei uns. Und ja.
Genau. Okay, also passt genau wie vielleicht der verschossene Elfmeter, passt das einfach ins Gesamtbild und vielleicht der Vollständigkeit halber, falls das nicht alle auf dem Schirm haben, der Mann ist erst 22 Jahre jung, da sind Fehler sicherlich auch noch verzeihlich und umso bemerkenswerter finde ich es eigentlich, dass man ihm da die Rolle der Nummer 1 so unumfochten zugesteht oder zutraut. Von daher, da werden sicherlich auch wieder Spiele kommen, wo er eine Rolle spielt, die euch dann am Ende zu einem Punktgewinn oder sogar zu einem Sieg verhilft. Genau, das wäre es soweit zum Sportlichen. Vielleicht mit der Abschlussfrage, was muss der SC aus diesem Spiel mitnehmen? Was muss man nächstes Mal anders machen?
Also ich glaube, erstmal würde ich gerne noch sagen, dass, du hattest es vorhin schon gesagt, aber mir ist es auch wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass halt einfach ein gutes Auswärtsspiel von St. Pauli war, weil musst du trotzdem erstmal hinbekommen vom kompletten Auftreten gegen eine eigentlich individuell sehr starke Mannschaft. Ich glaube, im Formspiel hattest du das erzählt, dass wir quasi den vierfachen Marktwert haben. Und das muss man auch erstmal schaffen, da wirklich so strukturiert, so konzentriert an die Sache ranzugehen und es einfach der Heimmannschaft richtig schwer zu machen und den kompletten Wind aus den Segeln zu nehmen. So, das hat St. Pauli geschafft. Und dann wird es einfach schwer, vor allem, wenn du halt selbst keine eigene Lösung findest. Julian Schuster hat nach dem Spiel gesagt, dass man deutlich geduldiger hätte spielen müssen, dass man es irgendwann versucht hat zu erzwingen, was dann halt nicht funktioniert. Ich glaube, das ist eines der Learnings. Und ja, ich meine, man hat sich die letzten Jahre schon unter Christian Streich immer ein bisschen schwer getan gegen wirklich defensive Teams, gegen abgeklärte Teams. Und da muss man halt Lösungen entwickeln. Aber das ist der Job vom Trainerteam, da mache ich mir auch wenig Gedanken, weil die letzten Wochen da sehr, sehr viel Gutes schon zu sehen war. Gerade die Spiele gegen Heidenheim oder auch gegen ein eher defensiveres Bochum, was man dann auch gewonnen hat. Deswegen würde ich einfach sagen, die richtigen Learnings draus ziehen und da gehe ich davon aus, dass da die richtigen Leute am Werk sind, die das machen können. Und jetzt am Samstag in Bremen ist dann ein anderes Spiel. Die lagen auch 3-0 hinten, haben das dann auch gedreht gestern. Deswegen unterschiedliche Voraussetzungen, wie man in das Spiel reingeht, aber es wird trotzdem die Karten komplett neu gemischt.
Genau, wie es für euch weitergeht, dazu kommen wir gleich. Erstmal danke für das Lob quasi. St. Pauli hat es gut gemacht. Mit dem 5-4-1, in dem St. Pauli gestanden hat, habt ihr euch sehr schwer getan. Dann habt ihr umgestellt und dann haben wir wieder mit dem 5-3-2 agiert, um da wieder ein bisschen uns aus der eigenen Hälfte raus zu buxieren sozusagen. Und war ringsum eine sehr gute Leistung des FC St. Pauli und der SC Freiburg hat sich schwer getan. Aber das heißt ja nicht, dass man das in den nächsten Spielen auch tut. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch kurz den Spieltag abschließen, weil wir sind ja danach gemeinsam, nachdem wir uns vor eurem Fanbüro getroffen haben, sind wir dann noch in die Innenstadt. Und ich muss wirklich sagen, also man hätte sich in anderen Städten nach einem 3-0 Auswärtssieg nicht so frei bewegen können. Also das war wirklich in Freiburg überhaupt kein Thema, dass man da, obwohl man souverän als Auswärtsmannschaft da die Heimmannschaft im Bächle nass gemacht hat, um mal die Hymne vom Anfang zu zitieren. Ist mir positiv aufgefallen, dass man sich da gar keine Gedanken machen musste. Und das wird jetzt, du hast Bremen schon angesprochen, wenn wir in Bremen sind, wird das für St. Pauli auch so sein und sicherlich auch für viele andere. Ich schätze das einfach sehr, wenn man sich 90 Minuten scheiße finden kann und trotzdem sich ringsum das Spiel selbst frei in der Stadt bewegen kann, vielleicht sogar ein Bierchen zusammentrinken kann. Das wollte ich noch positiv erwähnen, dass das in Freiburg definitiv der Fall ist.
Da würde ich kurz dem zustimmen wollen und halt einfach sagen, dass natürlich mit St. Pauli eine Mannschaft zusammen ist, die auch in vielen Dingen oder aber auch die Fans in vielen Dingen gleich ticken, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Sowohl politisch, gesellschaftspolitisch als auch fußballpolitisch und da gibt es, glaube ich, auch wenig Gründe, wieso dem nicht so sein sollte. Da gibt es natürlich auch in Freiburg andere Vereine, bei denen zumindest das Potenzial da ist, dass es nicht so gut verläuft, aber im Großen und Ganzen sind wir Freiburg-Fans, glaube ich, sehr human und zugänglich und wie du gerade gesagt hast, in den 90 Minuten darf man verfeindet sein, wenn man so sagen will, aber danach, es gibt ja auch keinen Grund, danach nicht einfach zusammen gemütlich ein Bierchen trinken zu können.
Okay, dann lass uns mal auch in Anbetracht der Zeit mal so ein bisschen auf das Restprogramm gucken, bevor wir dann noch eine Frage aus dem oder zum VDS aufgreifen. Wie geht's jetzt in den nächsten Tagen und Wochen für euch weiter?
Genau, ich hatte ja schon angesprochen, am Samstag spielen wir in Bremen. Schwierig einzuschätzendes Spiel. Ich glaube, Bremen liegt uns besser als St. Pauli. Und ich hoffe, dass wir dort die spielerische Klasse ein bisschen mehr aufs Feld bekommen. Dann zu Hause gegen Augsburg rechne ich mir grundsätzlich auch was aus. Dann geht's nach Leipzig. Das wird immer schwer. Da haben wir die letzten Jahre zwischendurch mal gut ausgesehen, aber ergebnistechnisch leider nicht. Und dann geht's in einem sehr wichtigen Spiel dann Ende Oktober zu Hause im DFB-Pokal gegen den HSV, wo wir hoffen, dass wir zumindest eine Hamburger Mannschaft in diesem Jahr zu Hause aus dem Stadion schießen können.
Ich glaube, da triffst du auf offene Ohren, was zumindest diesen Podcast hier angeht. Für uns geht es jetzt am kommenden Wochenende zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05. Dann gastieren wir nach der Länderspielpause bei Borussia Dortmund und dann empfangen wir den VfL Wolfsburg. Ja, ich glaube, Mainz ist von den dreien so die Partie, wo man sich noch ein bisschen eher was ausrechnet. Und ja, die Ausgangslage ist jetzt, dadurch, dass man mit dem Dreier bei euch die Abstiegsränge verlassen hat, du hattest eben, glaube ich, auch das Hoffenheim-Spiel so kurz angesprochen. Da hatte ich ja kurz die Befürchtung, dass die das noch gewinnen, aber das konnte Bremen ja dann noch drehen. Von daher haben wir die auch weiter hinter uns gelassen und sind jetzt auf Platz 14 zwischenzeitlich. Mal gucken, wie sich das noch weiter gestaltet. Dann haben wir noch eine Rückfrage bekommen zum vor dem Spielgespräch. Da ging es ja darum, dass ihr aktuell mal wieder, muss man ja sagen, keinen Präsidenten habt. Und da war die Frage eines Hörers, ja, aber wenn diese Rolle des Präsidenten sowieso so gestaltet ist, dass der eh kaum was zu sagen ist, hat, ich glaube, das habe ich im VDS sogar als Grüß-August so ein bisschen bezeichnet, vielleicht ein bisschen despektierlich, aber ja, wer trifft denn die wesentlichen Entscheidungen beim SC Freiburg und ja, wer ist da überhaupt verantwortlich, wenn es nicht der Präsident ist?
Ja, also ich will vielleicht gerade das nochmal kurz erwähnen, um nochmal zu sagen, wie da der Status ist. Weil wir haben eine Satzungsänderung 2018 beschlossen, die dieses Präsidentenamt erst eingeführt hat. Und davor war nämlich der Präsident über dem Vorstand und hat auch den Vorstand quasi eingesetzt, was eine komische Struktur war, weil es ein ehrenamtlicher Präsident gewesen, der aber operativen Einfluss hatte. Das haben wir dann mit einer Satzungsänderung geändert und ihn quasi rein zu einer repräsentativen Aufgabe, die vor allem dafür genutzt werden sollte, in den Kontakt mit Mitgliedern zu kommen, Informationsveranstaltungen, Mitgliederforen durchzuführen, sich in gesellschaftlichen Events als Vertreter des SC Freiburg zu agieren und quasi so als Bindeglied zwischen der Mitgliedschaft und der Mitgliederversammlung als Organ mit dem Verein zu treten. Das ist so der Grundgedanke dahinter, was der Präsident machen sollte. Mhm. Es gab dann jedoch Aktionen, wie zum Beispiel, es gab ja dieses DFL-Votum vor eineinhalb Jahren, wo der SC Freiburg in der ersten Runde mit Ja geantwortet hat, trotz eines riesigen Brandbriefes der Mitgliedschaft und von vielen Fanverbänden und Fanclubs, wo es dann nicht mal eine Antwort zum Beispiel vom Präsidenten gab. Das heißt, da war schon ein bisschen Kritik mit drin. Und letztendlich das operative Geschäft, um vielleicht darauf auf die Frage zurückzukommen, hat der Vorstand, die beiden Vorstände, also der Sportvorstand Jochen Seyer und Finanzvorstand Oliver Leki, die haben das operative Geschäft in der Hand und die werden eingesetzt bzw. überwacht vom Aufsichtsrat bei uns. Der Aufsichtsrat wiederum wird vom Ehrenrat überwacht und mit eingezogen und der Ehrenrat ist derjenige, der die Kandidaten für das Präsidentschaftsamt für eine Mitgliederversammlung aufstellt. Und jetzt haben wir eben diesen Fall, dass der Ehrenrat beschlossen hat, zusammen mit Gremien des Vereins, wie in der Vereinszeitschrift am Samstag stand, Eberhard Fugmann nicht vorzuschlagen für eine weitere Wahl und eben keinen Kandidaten aufzustellen, weil eben die Diskussion wohl in Brand sind, ob man dieses Amt so braucht, wie man sich vorstellt. Nächste Woche ist Mitgliederversammlung am 10.10. Da werden wir dann die genauen Gründe hoffentlich noch ein bisschen besser erfahren, was dazu geführt hat, weil die immer noch sehr schwammig im Raum stehen. Und es steht halt im Raum, wie mit dieser Person oder mit diesem Organ, weil laut Satzung ist der Präsident wirklich auch eines der Vereinsorgane, weiter verfahren werden soll. Weil wir Mitglieder wünschen uns natürlich schon eine Repräsentationsfigur auch innerhalb des Vereins, weil ich sag mal so, das Mitspracherecht von Mitgliedern ist ausbaufähig in Freiburg. Also wir haben grundsätzlich, sagt man immer, wir sind eine ziemliche Oase und so, und das stimmt auch. Liegt aber auch daran, weil so sehr häufig es sich anfühlt, als normales Mitglied zumindest, dass so in den Gremien ja so das eigene Süppchen gekocht wird. Bei jeder Mitgliederversammlung, bei denen es Wahlen gibt, wird ein bisschen alles abgenickt. Ich glaube, das hat der Micha ja auch schon erwähnt. Und so, ja, so ein bisschen wünscht man sich halt, dass die Mitgliedschaft da es schafft, die ganzen Gremien auch diverser zu machen. Aber es wird einem zwischendurch sehr schwer gemacht, weil der Zugang fehlt. Und dafür ist quasi für diesen Zugang war der Präsident gedacht. Und jetzt hoffen wir, dass durch diese Diskussion, die jetzt entsteht, das vielleicht nutzen können, um wirklich da die Mitgliedschaft noch mehr oder dass die Wünsche von Mitgliedern noch viel mehr einzubeziehen, was dann auch den Verein angeht.
Okay, danke für die Einordnung, was jetzt genau wer bei euch zu sagen hat. Und wir werden auf jeden Fall, ja, ich habe es im VDS ja auch schon gesagt, das wird sicherlich ein langer Abend in Freiburg, bis man da ja sich gütlich geeinigt hat oder eben auch nicht. Also das kennen wir aus St. Pauli auch, dass Mitgliederversammlungen gerne mal bis spät in die Nacht dauern. Und gerade bei einer so entscheidenden Frage wird das sicherlich mal nicht mal eben abgenickt, wie du es in Bezug auf andere Themen gesagt hast.
Ich würde nur noch eben gerade nochmal, das ist halt wichtig zu sagen, obwohl jetzt der Präsident jetzt nicht mehr da ist und jetzt kein neuer gewählt wird nächste Woche, ist der Verein quasi komplett operativ funktional. Das ist so das Wichtigste. Das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwie in einer Art Machtvakuum, die entstanden ist. Aber es sind natürlich offene Fragen und es ist natürlich jetzt kein Status quo, den wir gerne haben wollen, gerade weil wir das schon nach dem Abgang von Fritz Keller und der Corona-Phase hatten, dass es irgendwie so im Raum stand, als hätte der Verein gar keinen Präsidenten mehr benötigt. Und zumindest für mich, der jemand, ich finde, das gehört zu einem Verein einfach irgendwie dazu, dass dieses Präsidentenamt vorhanden ist und besetzt ist. Und ich hoffe, dass damit auch irgendwas angestellt wird, was das ein bisschen stärkt, das eine Relevanz hat und das ihn gibt.
Okay, wir nehmen mit, der SC Freiburg ist trotzdem handlungsfähig, wünscht sich aber zumindest, wenn man dich jetzt stellvertretend nimmt, trotzdem einen Präsidenten am Kopf sozusagen, wie auch immer er dann oder wie auch immer seine Befugnisse dann ausgestaltet werden, wenn man darüber diskutiert hat. Gut, Paddy, ich würde sagen, für heute Abend lassen wir es bewenden. Ich danke dir für deine Zeit und auch für die gemeinsame Zeit in Freiburg. Hast uns ja noch ein bisschen was von deiner Stadt gezeigt. Danke dafür auch nochmal und ja, bis wir uns irgendwann wiedersehen, wiederhören. Erstmal eine erfolgreiche Saison und mach's gut.
Ja, danke, mach's gut und wir sehen uns hoffentlich beim Rückspiel.
So machen wir das. Ciao, ciao.
Ciao.